Liebe Besucher, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ebenfalls unsere Sitzung. Ich bedanke mich bei Sven, Shunzu und Nicola für die Einführung und bei Ihnen für die Anwesenheit. Es ist eine Freude und Ehre für mich, vor Ihnen zu sprechen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Mein Vortrag trägt den Titel, wie er schon erwähnt worden ist, diese Freiheit, diese Allmacht, der Freiheitsvollzug als Erfüllung der Freiheit in Schopenhauers Metaphysik. Etliche moderne Philosopheme fassen die Freiheit über den Prüfstein der Erkenntnis auf. Von Spinozas adäquate Erkenntnis der eigentlichen Handlungsursachen bis zu dem verstehenden Erschließen eines Möglichkeitshorizontes geht es darum, dass der erkennende Selbstbezug von Vorbestimmungen befreit und einen freien Spielraum der Betrachtung, der Entscheidung oder der Selbstmanifestation eröffnet. Zu wissen, was man tut, wird als eine Möglichkeitsbedingung der Freiheit angesehen. Nicht zu wissen, dass man eigentlich unfrei ist, ist bei Spinoza die höchste Selbsttäuschung, das Zeugnis der Unfreiheit. Das Urbild der modernen Freiheit, die Causa Sui, hat den Freiheitsvollzug derart reflexiv geprägt, dass seine allererste Forderung auf dem Weg zur Freiheit die Anerkennung des Mangels an Freiheit ist. Denn die Causa Sui wird hier in der erscheinenden Welt und dem menschlichen Leben immer schon verfehlt. Der Grund ist meistens ihre menschliche Unmöglichkeit. Selbst wenn man um den Mangel an Freiheit weiß, wird er nicht aufgelöst. Was wäre jedoch in dem Fall, wenn man nichts von diesem Mangel wüsste? Im Folgenden möchte ich die gerade skizzierte Stellung der Erkenntnis der Freiheitsproblematik umdeuten und das Verständnis derselben bei Arthur Schopenhauer nachvollziehen. Dabei werde ich im Hinblick auf Schopenhauer nach dem Unwissen als Möglichkeit der Befreiung vor der Willensallmacht fragen. Wenn man nicht wollen kann, was man will, und wenn jede Tat aus dem eigenen Willen mit Notwendigkeit folgt, wie ist es möglich, im Fall des Unwissens um den eigenen Willen derart zu handeln, dass der Zweck des Willens verfehlt wird? Diese Frage führt in ein hermeneutisches Unternehmen, das Schopenhauers Konzeption herausfordert und in Frage stellt. Im Dialog mit Schopenhauer soll die These entwickelt werden, dass der von der Causa Sui ausgehende Freiheitsbegriff zu einer Verfehlung der Freiheit führt und dass er die Freiheit im Esse letztlich verneinen muss, weil sie unzureichend ist. In seiner Preisschrift über die Freiheit des Willens stellt Schopenhauer im Hinblick auf den Begriff von Liberum Arbitrium die folgende Frage. Wenn man tun kann, was man will, kann man auch wollen, was man will? Mit seinen Worten, ist der Wille selbst frei? Die Handlung folgt für ihn mit Notwendigkeit aus dem eigenen Willen. Sie ist deshalb unfrei. Aber kann das Wollen selbst Folge einer Entscheidung sein? Diese Möglichkeit lehnt Schopenhauer ab und darin besteht sein zentraler Ansatz. Dass eine Konzeption keine Willensfreiheit zulässt, heißt somit zweierlei. Man verfügt einerseits nicht über den eigenen Willen und andererseits verfehlt man immer wieder den Vollzug des Willens. Dabei geht es um zwei Dimensionen der Freiheit, die Freiheit des Handelns und die Freiheit im Esse oder des Seins. Und erst im Esse, im individuellen Willen selbst, behauptet Schopenhauer, liege die menschliche Freiheit, ohne dass der Mensch den eigenen Willen wiederum zu wollen oder zu ändern vermöge. Darin besteht das Paradoxon seiner Konzeption. Demnach kommt es mir hierbei nicht nur auf die Unfreiheit des Handelns an, sondern vielmehr auf die Fragwürdigkeit der Freiheit, die, laut Schopenhauer, im Esse liegt. Denn das Versetzen der Freiheit aus der Dimension ihrer Manifestation in diejenige des Intelligiblen, wie es beim Begriff des intelligiblen Charakters geschieht, verbirgt keinen Ort des Geschehens der Freiheit. Aufgrund dieser Verfehlung des Freiheitsvollzugs, so meine These, muss Schopenhauer den Willen verneinen. Es geht um eine Erlösung von der ursprünglich angesetzten Freiheit bzw. der Freiheit des Willens an sich und eine Aufhebung des Ortes, wo Freiheit überhaupt geschehen kann. Insbesondere im Hinblick auf die Paragraphen 53 bis 58 der Welt als Wille und Vorstellung werde ich diesen Gedanken folgen. Als Ausgangspunkt soll der Fall der Reue dienen. Nach Schopenhauer ein Fall der Verfällung. In § 55 schreibt Schopenhauer mehr beiläufig, ich zitiere, Reue entsteht niemals daraus, das, was unmöglich, der Wille, sondern daraus, dass die Erkenntnis sich geändert hat. Das Wesentliche und Eigentliche von dem, was ich jemals gewollt, muss ich auch noch wollen. Denn ich selbst bin dieser Wille, der außer Zeit und der Veränderung liegt. Ich kann daher nie bereuen, was ich gewollt, wohl aber, was ich getan habe. Weil ich, durch falsche Begriffe geleitet, etwas anderes tat, als meinem Willen gemäß war. Die Reue ist nicht selbst ein Fall der Verfällung, sondern sie erblickt einen solchen. Ihr kommt die richtigere Erkenntnis über eine gescheiterte Erkenntnis zu. Sie hat die Einsicht in den Irrtum. Worin liegt der Irrtum, der bedeutend hat? In einer Unangemessenheit der Tat mit dem eigenen Willen, welche sich wiederum aus der Unangemessenheit einer kontextuellen Erkenntnis mit der eigentlichen Absicht ergibt. Was man damals wusste, wie die Umstände damals erschienen, was man sich damals vorstellte, das alles hat eine Handlung ermöglicht, die dem eigenen Willen ungemäß war. Der Wille hat sich in der Tat nicht verwirklicht. Dass der Handelnde sich selbst nicht entspricht und mit seinem unverwendbaren innerlichen Wollen nicht übereinstimmt, ist für Schopenhauer eine Selbstentfremdung. Die zitierte Stelle erschließt vielfältige Thesen der Willensmetaphysik Schopenhauers. Aber vor einer unentbehrlichen Auslegung der hierbei mit eingeschlossenen Begriffe drängt sich aus dem oben Gesagten eine Frage auf. Wie kann diese Freiheit, diese Allmacht, wie Schopenhauer den Willen nennt, eine Tat geschehen lassen, die ihr nicht entspricht? Wie kann der Wille, dessen Erscheinung und Objektivierung die ganze Welt ist, ein Entfliehen vor ihm selbst erlauben? Dabei resultiert das Ausweichen vor dem Willen aus Mangel an Erkenntnis, wenn man noch nicht weiß, was man will und noch nicht weiß, was man kann. Dieser Überlegung folgend kann man Schopenhauers Konzeption die Frage entgegenstellen, ob die Ignoranz der Ort ist, an dem man sich dem eigenen Willen entziehen kann. Ist der Irrtum eine mögliche Befreiung von der Allmacht des Willens? Ist es nicht befremdlich, gerade im Hinblick auf Schopenhauer zu behaupten, dass das Unwissen, wenn man sich selbst nicht entspricht, der Ort der Freiheit sei? Wenn diese überspitzte Deutung angemessen ist, dann läge in der bereuten Tat ein Akt der Befreiung, allerdings ohne sich dafür entschieden zu haben. Eine Befreiung als Folge einer Verfällung. Das Unvermögen, dem eigenen Wollen zu entsprechen, wäre eine unbewusste Befreiung von der Allmacht des Willens, welcher der Mensch immer schon unterworfen ist. Bei Schopenhauer selbst findet sich dieser Gedanke nicht. Es kommt für ihn nicht nur auf ein zu bereuendes Ausweichen vor dem eigenen Willen an, sondern auch darauf, dass Freiheit eigentlich erst dem intelligiblen Charakter, dem wesenhaften und unverrennbaren eigenen Wollen zukommt. Freiheit liegt bei Schopenhauer auf der Seite des Befällenden. Sie kann nicht auf die Seite der möglichen Flucht vor dem Gesetz versetzt werden. Diese Flucht ist nur eine Verstellung des Sinns, die von der Dimension der menschlichen Erkenntnis verursacht wird. In der Pflanze, so Schopenhauer, zeigt sich der bloße, blinde Drang zum Dasein ohne Zweck und Ziel. Die menschliche Erkenntnis überkleidet dagegen sein wahres Wesen. Ich zitiere, diese Unschuld der Pflanze beruht auf ihrer Erkenntnislosigkeit. Nicht im Wollen, sondern im Wollen mit Erkenntnis liegt die Schuld. Ist demnach die Verstellung des Willens durch die Dimension der Erkenntnis eine Schuld, welche der Mensch trägt? Spielt sich am vermeintlichen Ort der Befreiung, wenn man seinem Willen ungemäß handelt, ein Sündenfall ab? Diese Freiheit, diese Allmacht. Wenn man sich auf die allmächtige Dimension des Willens bezieht, dann ist die Möglichkeit des Widerstandes verwunderlich, selbst wenn es um keinen freien und bewussten Widerstand geht, sondern um einen, der auf Nichterkenntnis beruht. Die Motive, nach denen man handelt, wären nicht nur die Mittel, durch welche der Wille sich objektiviert, sondern sie könnten aus Irrtum Widerstand leisten, der unerbittlichen Beständigkeit des eigenen Wollens ausweichen. Indessen lautet Schopenhauers These, dass die verfällende Handlung das, was man will, weder ändern noch bestimmen kann. Der Mensch will immer noch das Gleiche. Es ist für Schopenhauer nur ein Verlust, vor dem eigenen Willen aufzuweichen. Denn selbst wenn das geschieht, ist der Mensch von der Notwendigkeit der Verwirklichung des Willens nicht befreit. Man muss immer noch wollen, selbst wenn man unwillentlich anders handelt. Wenn man andererseits die dem Willen selbst zugeschriebene Freiheit betont, dann bedarf es einer Erläuterung, wie überhaupt Freiheit mit Notwendigkeit zu versöhnen sei. Inwiefern ist mein eigener Wille, über den ich keineswegs verfüge, frei? Die Manifestation des Willens ist keine Freiwahl derselben, sondern, wie er sagt, ein blinder, unaufhaltsamer Drang, eine notwendige Objektivierung. Die hierbei verfasste Causa sui rollt zwar aus sich selbst heraus, aber ihr fehlt die Möglichkeit, aufzuhören. Ihr Wollen ist das Rad des Ixion, schreibt Schopenhauer, eine unaufhörliche Verwirklichung. Inwiefern ist demnach das Urbild aller Freiheit, die Causa sui, frei, wenn sie ihren eigenen Mangel an Freiheit in sich trägt? Die Frage führt nicht zu weit, sie ist ausschlaggebend. Denn um zurück zum Fall der Reue zu kommen, es ist bemerkenswert, was Schopenhauer in derselben Paragraph immer wieder aufschreibt. Velle non discitur. Hier drückt Schopenhauer sein Verständnis des integrierten Charakters aus. Das, was der Mensch im Grunde will und somit sein Wesen ausmacht, ist nicht die Folge einer Wahl. Der Mensch ist sein Wille und soll nach Schopenhauer gerade in seinem Sein frei sein. Aber seinen Willen selbst vermag er nicht zu wollen. Wenn man in diesem Sinne das Nichtwollen des Willens selbst als frei bezeichnet, dann nimmt man den Begriff vom intelligiblen Charakter in Anspruch. Darin besteht das eigentliche Problem der Freiheit innerhalb einer Willensmetaphysik. Denn die Handlung wird immer infolge des Willens gedacht. Sie ist der erscheinenden Welt zugehörig, dem Satz des Grundes unterworfen, sie ist schlechterdings unfrei. Dagegen ist, ich zitiere, der Wille nicht nur frei, sondern sogar allmächtig. Aus ihm ist nicht nur sein Handeln, sondern auch seine Welt. Und wie er ist, so erscheint sein Handeln, so erscheint seine Welt. Zitat Ende. Allmächtig, aber gegen sich selbst ohnmächtig. Die Relevanz der Freiheitsproblematik innerhalb einer solchen Metaphysik betrifft demnach die Entzweigung des Willens, die sowohl den Willen an sich als auch den eigenen menschlichen Willen betrifft. Inwiefern ist das freie Wollen selbst notwendig? Inwiefern ist dem Notwendigen eine Art von Freiheit zuzurechnen? Schopenhauer greift den Begriff des intelligiblen Charakters auf, um einen Ort der menschlichen Freiheit in seiner Metaphysik zu verbürgen. Aber er treibt die Zuschreibung der Freiheit zum intelligiblen Charakter nicht voran, wie wir sehen werden, sondern übernimmt es einerseits von Kant über Schelling, ohne den Begriff zu hinterfragen, und gerät andererseits in die Notwendigkeit, dieselbe angenommene Freiheit verneinen zu müssen. Denn diese anfänglich angesetzte Freiheit des intelligiblen Charakters erweist sich eigentlich als eine Verfällung der Freiheit. Worin besteht die Pointe des Begriffes des intelligiblen Charakters? Um diese Denkfigur grob zu artikulieren, es geht um eine Versöhnung der Freiheit mit der Notwendigkeit. Das, was notwendig und der Entscheidung unverfügbar ist, ist trotzdem ein Freiheitsakt. Weiterhin ist der intelligible Charakter meines Erachtens eine Antwort auf die Frage nach dem Sui in causa sui. Wenn das Vorbild des freien Wesens ein von sich selbst her Sein, ein von sich selbst her Handeln beansprucht, was ist das sich selbst im menschlichen Handeln? Wenn weder die Affekte noch die überlegten Motive Ursachen einer freien Handlung sein können, was ist freie Ursache im menschlichen Tun und Lassen? Man kann Schopenhauers Begriff von der intelligiblen Charakter nicht direkt von Kant und Schelling ableiten, da dieser bei ihm eine merkwürdige Umdeutung in seiner Konzeption erleidet. Kants intelligible Charakter betrifft in erster Linie die Notwendigkeit der Freiheit selbst als eine Beschaffenheit des Menschen. Es geht ihm um den ermöglichenden Grund der Freiheit, der eine notwendige Beschaffenheit des Menschen und zugleich eine virtuelle, vorzeitliche Entscheidung sein muss. Um den Grund einer freien Tat nicht im Unendlichen zu suchen, setzt Kant den integrativen Charakter an. Die Freiheit selbst, so Kant, ich zitiere, muss auch durch freie Willkür angenommen worden sein, denn sonst könnte sie nicht zugerechnet werden. Von dieser Annahme kann nicht wieder der subjektive Grund oder die Ursache erkannt werden. Weil wir also diese Gesinnung oder vielmehr ihren obersten Grund nicht von irgendeinem ersten Zeitaxtus der Willkür ableiten können, sondern so nennen wir sie, das heißt die Freiheit, eine Beschaffenheit der Willkür, die ihr, ob sie gleich in der Tat in der Freiheit gegründet ist, von Natur zukommt. Statt endet. Der intellektuelle Charakter tritt hier erstmalig in seinen Widerspruch hervor. Willkürliche Beschaffenheit, die jedoch von der Natur zukommt. Indessen spricht Schelling, um es nur kurz zu erwähnen, über eine intelligible Tat, über eine vorzeitliche Zuschreibung der Freiheit zu sich selbst, durch welche der Mensch dem Vorbild Gottes Selbstzuschreibung nachfolgt und dadurch die Freiheit verfällt. Der Mensch verfällt dabei die Freiheit, da er den Ermöglichungsgrund dieser Zuschreibung selbst vergisst und an der Stelle dieses Grundes sich selbst ansetzt. Die intelligible Tat wird bei Schelling zwar als Ursache der Freiheit angesehen, aber als eine solche Ursache, die ihren Anspruch versäumt. Der Wille, frei zu sein, erweist sich als Misslingen desselben. Schopenhauers Figur ist eine andere, eine vereinfachte zugleich. Für ihn ist die Notwendigkeit des Handelns aus dem intelligiblen Charakter heraus wichtiger. Ich zitiere, so sind alle Taten des Menschen nur die stets wiederholte, in der Form etwa abwechselnde Äußerungen seines intelligiblen Charakters und die aus der Summe derselben hervorgehende Induktion gibt seinen empirischen Charakter. Zitat endet. Der intelligible Charakter erstarrt bei Schopenhauer in der Funktion eines Versetzens der Freiheit von der Dimension der Handlung auf die unzeitliche Dimension des Intelligiblen. Dieses Versetzen gibt Schopenhauer Anlass, die Freiheit von der Manifestation des Willens zurückzuziehen und eine transzendentale Freiheit Deus ex nihilo anzusetzen. Eine Freiheit, die außer Erscheinung, Zeit und Kausalität liegt. Mit seiner berühmten Formel ausgedrückt, liegt Freiheit nicht im Operare, sondern im Esse. Was man tut, folgt mit Notwendigkeit aus dem Willen, aus dem, was man immer schon ist. Die erscheinende Welt, die Welt unter der Zeit und dem Gesetz der Kausalität, ist immer der Ort der Unfreiheit. Wie allmächtig ist dieses Esse jedoch, wenn man ihm unangemessen handeln kann? Und wie frei ist dieses Esse, wenn ich ein anderer zu sein nicht vermag? Was zentral in Schopenhauers Begriff von intelligentem Charakter ist, ist die Notwendigkeit des Esse selbst, velle non discitur. Ich bin verflucht zu sein, was ich je schon bin, verdammt zu wollen, was ich je schon wollte. Erst zu specie eternitas, so Schopenhauer, unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit darf ich als frei angesehen werden. Die Immanenz des Willens in allem verbirgt auch meine Freiheit. Zitat, ein zentrales Zitat, jedes Ding ist als Erscheinung, als Objekt, durchweg notwendig. Dasselbe ist an sich Wille und dieser ist völlig frei für alle Ewigkeit. Zitat endet. Die Zeitlichkeit ist immer eine Verfällung der ontologischen Struktur des An sich. Der Wille ist an sich frei, in seiner Manifestation jedoch unfrei. Worin besteht aber die Freiheit im Esse selbst, die Freiheit des Willens an sich? In diesem Punkt gilt es zwischen der Freiheit des Willens an sich und derjenigen meines eigenen intelligiblen Charakters zu unterscheiden. Die Freiheit des Willens an sich begründet Schopenhauer negativ. Wenn der Wille an sich keine Erscheinung ist, dann kommt ihm die seiner Manifestation wesentliche Freiheitsverfüllung nicht zu. Ich zitiere, der Begriff der Freiheit ist also eigentlich ein negativer, in dem sein Inhalt bloß die Verneinung der Notwendigkeit, das heißt, des dem Satz vom Grund gemessenen Verhältnisses der Folge zu ihrem Grunde ist, statt endet. Die Freiheit des Willens an sich wird durch den Ausschluss aller Möglichkeit begründet, dem Willen an sich eine Ursache zu unterstellen. Ihm steht nichts vor. Seine eigene Selbstständigkeit entspricht dem Modell der Causa sui. Schopenhauer berücksichtigt nicht, dass der Wille seinem eigenen Drang verschuldet ist. Denn wenn ihn nichts verursacht, wie soll er sich selbst verursachen? Er thematisiert damit nicht wie Schelling das Paradox, dass das Grundlose selbst sein eigener Grund sein müsse, dass gerade im freien Grund eine Entzweiung wäre. Zugleich behauptet er die Angewiesenheit des Willens auf seine Objektivierung, seinen Zwang zum Erscheinen, dass ihn wie sein Schatten unzertrennlich begleiten müsse. Diese Abhängigkeit von seiner Manifestation verrät einen Selbstwiderspruch des Willens. Mit Schopenhauers Worten, die Offenbarung der dem Willen wesentlichen Entzweiung mit sich selbst. Zitat Ende. Denn das Leben ist zugleich der Ort der Unfreiheit und der Erscheinungswelt des freien Willens. Die Entzweiung deutet auf die Verfällung des Vollzuges hin. Die Handlung ist die Objektivierung des Willens, aber der Wille kann durch die Dimension der Erkenntnis gehemmt werden. Er wirft sich frei, aber sein Geworfenes ist unfrei. Wenn das Streben, wie Schopenhauer sagt, überall vielfach gehemmt, überall kämpfend zu finden ist, dann ist es im Grunde der strebende Wille, der seiner Verwirklichung nicht allmächtig ist. Denn Schopenhauers Versuch, die Schuld der Vollzugsverfällung immer wieder auf die Dimension der Erkenntnis zu übertragen, ist insofern fragwürdig, als die Erkenntnis als Medium der Einwirkung gedacht wird. Die Motive sollen, zitiere, die durch das Erkennen hindurchgehende Kausalität darstellen und nicht die notwendige Objektivierung feststellen. Somit bleibt problematisch, dass der Wille durch seine ihm wesentlich zugehörige Objektivierung verstellt wird. Darin besteht sein Selbstwiderspruch. Wie ist aber die Freiheit des Menschen zu verstehen, die in seinem Esse liegt? Inwiefern bin ich meinem Wollen frei, wenn ich anders zu wollen nicht vermag? Zitat, des Menschen Wille ist sein eigentliches Selbst, der wahre Kern seines Wesens. Daher ihn fragen, ob er auch anders wollen konnte, als er will, heißt ihn fragen, ob er auch wohl ein anderer sein könnte, als er selbst, heißt es in seiner Preisschrift. Kann der Mensch ein anderer sein? Keineswegs. Aber gerade das Argument, dass der Mensch doch ein anderer hätte sein können, verwendet Schopenhauer am Ende seiner Preisschrift, um die transzendentale Freiheit des Menschen zu begründen. Verantwortlichkeit, meint Schopenhauer da, ist dem Menschen zuzurechnen, der die Gewissheit hat, dass er Täter seiner Taten ist. Zitat, doch eine ganz andere Handlung, ja, die der seinigen gerade entgegengesetzte, sehr wohl möglich war und hätte geschehen können, wenn nur er ein anderer gewesen wäre. Hier allein hat es gelegen. Ihm, weil er dieser und kein anderer ist, weil er einen solchen und solchen Charakter hat, war freilich keine andere Handlung möglich. Aber an sich selbst, also objektive, war sie möglich. Zitat Ende. Der Mensch, führt Schopenhauer weiter aus, ist für seinen Charakter verantwortlich, obwohl er über seinen Charakter nicht verfügt. Denn, zitiere, da, wo die Schuld liegt, muss auch die Verantwortlichkeit liegen. Zitat Ende. Ich bin frei, weil ich an sich ein anderer hätte sein können. Aber ich kann freilich niemals ein anderer sein. Es kann überdies, wie Schopenhauer in den hier betrachteten Paragraphen aus der Welt und als Wille und Vorstellung behauptet, zitiere, nichts Verkehrteres sein, als von der Reflexion ausgehend, etwas anderes sein zu wollen, als man ist. Denn es ist ein unmittelbarer Widerspruch des Willens mit sich selbst. Zitat endet. Ich bin verantwortlich für eine Tat, obwohl ich für die Ursache dieser Tat nicht verantwortlich sein kann. Denn mein Charakter ist angeboren und unveränderlich. Das nennt Schopenhauer transzendentale Freiheit. Zwar eine Möglichkeitsbedingung, sich nur als frei anzusehen, aber nicht frei zu sein. Doch es ist nicht Schopenhauers letztes Wort. Seine eigentliche Lösung, die Verneinung des Willens, hat den Anspruch auf die Aufhebung des Wollens selbst. Nicht mehr wollen und nicht mehr handeln. Das Problem dieser Lösung besteht darin, dass die Verneinung des Willens eigentlich kein Entgehen der Willensallmacht bedeutet, sondern ein Vollzug des Willens. Schopenhauer beschreibt die Verneinung des Willens als, zitiere, Hervortreten der eigentlichen Freiheit des Willens als Dinges an sich oder als unmittelbare Äußerung der Freiheit des Willens an sich. Es ist somit der Wille selbst, der sich verneint. Der Mensch ist nur der Ort, wo die unmittelbare Freiheit des Willens derart hervortritt, dass sie sich als Befreiung von seinem eigenen Drang manifestiert. Schopenhauer kündigt schon in § 55 an, dass, ich zitiere, durch dieselbe Erkenntnis, in der der Wille sie auf sich selbst bezieht, eine Aufhebung und Selbstverneinung desselben in seiner vollkommensten Erscheinung möglich ist, sodass die Freiheit, welche sonst als nur dem Ding an sich zu kommen, nie in der Erscheinung sich zeigen kann, in solchem Fall auch in dieser, das heißt in der Erscheinung, in dem Menschen, hervortritt, indem sie das der Erscheinung zum Grunde liegende Wesen, das heißt der Wille, aufhebt. In diesem Sinne, behauptet er weiter, könne der Mensch frei genannt werden. Nur in dem Sinne, dass der Mensch der Ort sein könne, wo der Wille zu einem Vietiv wird, wo sein Drang zur Objektivierung aufhört. Diese Behauptung wird befremdlich erscheinen, solange man im Sinn behält, dass der Mensch gerade in seinem intelligiblen Charakter frei sein sollte und nicht in der Verleugnung des Willens. Die Verneinung des Willens bezeugt somit die unzureichende Freiheit des intelligiblen Charakters. Denn der schopenhauerischen Darstellung fällt jene virtuelle, freie Tat, die den intelligiblen Charakter stiftet. In Schopenhauers Konzeption gibt es eigentlich keine vorausgesetzte, vorzeitlich freie Entscheidung über den eigenen Charakter, sondern der intelligible Charakter wird vom Willen an sich völlig determiniert. Die einzige Freiheit, die dem intelligiblen Charakter eigentlich zukommt, ist wie die Freiheit jedes anderen Dinges zu verstehen, das erst unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit frei zu nennen ist, das heißt unter der Perspektive der Immanenz des Dinges an sich in allem. Durch diese Begriffsgestalt des intelligiblen Charakters wird bei Schopenhauer die Freiheit des Menschen nicht verbürgt. Das eigene Wollen, das man in seinem Wesen ist, ist selbst nicht frei. Meinem eigenen vorgegebenen Charakter zu entsprechen, heißt nichts anderes, als mich dem Willen selbst zu unterwerfen. Einer Vorbestimmung, über welche ich nicht verfüge. Christian Hieber bemerkt den Mangel eines solchen Freiheitsbegriffes. Ich zitiere, wir erfahren uns nicht als Urheber des Willens, sondern sind nur der Ort seines Geschehens. Der Wille wuchert gleichsam im Wollenden als ein Fremdkörper. Man kann nicht wollen, was man will. Und was man will, ist ein befehlendes Fremdes. Mein Charakter ist nicht mein Selbst. Bei der angesprochenen Entsprechung mit dem eigenen Charakter, was bei Schopenhauer erworbener Charakter heißt, kommt es eigentlich darauf an, das Schicksal der Unfreiheit zu vollziehen, zum Ort dessen zu werden, was man wesentlich immer schon ist. Zum Ort der Unfreiheit. Wenn die menschliche Existenz dagegen der Ort der Verneinung des Willens ist, geht es nicht um seine eigene Freiheit, sondern um die Freiheit des Willens an sich. Dadurch wird die Freiheit verfällt. Die Art und Weise, wie man entlang dieses Gedankengangs die Freiheit auffasst, entdeckt sie in ihrem Mangel. Schopenhauer schreibt dem Willen nicht nur eine abstrakte Freiheit von vornherein zu, sondern auch die Forderung, sich selbst manifestieren zu müssen, sein Streben vollziehen zu müssen. Aber, ich zitiere, alles Streben entspringt aus Mangel, aus Unzufriedenheit mit seinem Zustande, ist also Leiden, solange es nicht befriedigt ist. Keine Befriedigung ist aber dauernd, vielmehr ist sie stets nur der Anfangspunkt eines neuen Strebens. Stattfindet. Der Vollzug des Strebens verfällt zwar immer schon das Intendierte, aber es kommt nicht nur auf den verfällten Vollzug des Willens an, sondern vielmehr auf die Verfällung im Streben selbst. Der Wille selbst entsteht aus Mangel. Seine ursprünglich angesetzte Freiheit ist an sich mangelhaft. Nach der Untersuchung der Möglichkeit, in Schopenhauers Konzeption eine menschlich realisierbare Freiheit zu denken, erscheint es, dass nicht das Leid des strebenden Lebens der Grund ist, der zu einer Befreiung vom Drang des Willens aufruft, sondern die Verfehlung der Freiheit im Willen selbst. Nicht nur der Vollzug ist eine Verfehlung, sondern auch das, was sich zu vollziehen hat. Christian Iber formulierte so: Der Wille selbst ist der Fehler. Schopenhauers Grundgedanke hinsichtlich der Freiheitsproblematik ist in erster Linie, und hier sind sich viele Kommentatoren einig, von der Unmöglichkeit der Freiheit in ihrem Vollzug und von der Notwendigkeit der Aufhebung des Vollzuges her zu verstehen. Überdies sollte noch betont werden, dass Schopenhauers Lösung nicht nur eine Aufhebung des Willensvollzuges verlangt, sondern ein Aufhören des Strebens. Man muss den Willen selbst aufgeben. Demgemäß bedeutet die Entthronung der Willensallmacht die Aufhebung der ihm anfänglich zugesprochenen Freiheit. Mit anderen Worten, ist die in der Willensverneinung erreichte Erlösung eine Befreiung von der Freiheit selbst. Was letztlich verneint wird, ist eigentlich eine verfehlte Freiheit. Außerdem erschließt die angesprochene Erlösung keinen anderen Freiheitsvollzug. Der Asket gibt das Wollen aufgebend den Anspruch auf Freiheit auf. Das besagt, dass die wahrhafte Freiheit durch den Verzicht auf die Freiheit des Handelns zu erlangen ist. Es geht somit um eine Aufhebung des Ortes, wo positive Freiheit geschehen kann, weil ihr Geschehen ihr zugrunde gehen mitträgt. Wenn die Causa Sui am Ende von Spinozas Ethik ein sich selbst liebendes Sich-Erkennen erfährt, steht es bei Schopenhauer umgekehrt. Der sich erkennende Wille verleugnet sich selbst und hört auf zu streben. Was diese letztliche Erlösung vorstellt, ist, ich zitiere, das innere Wesen der Heiligkeit, Selbstverleugnung, Ertötung des Eigenwillens, Askesis, ausgesprochen als Verneinung des Willens zum Leben. Eintreten, nachdem ihm die vollendete Erkenntnis seines eigenen Wesens zum Quietiv alles Wollens geworden ist. Hier tritt wieder die Erkenntnis auf und in diesem Fall in der Hohle den Drang des Willens aufzuheben. Wie bei Spinoza und Hegel heißt das, dass die vollendete Erkenntnis Bedingung der letztlich erreichten Freiheit ist. Dass Freiheit ein sich selbst Begreifen des Dinges an sich ist. Eigentlich, so meine These, ist die dadurch erreichte Freiheit bei Schopenhauer nur eine Aufhebung des Ortes, wo Freiheit überhaupt geschehen kann. Die Art und Weise, wie sie geschehen musste, wie sie von vornherein in der modernen Philosophie gedacht worden ist, hat die zu verwirklichende Freiheit zu Misslingen verurteilt. Causa sui tritt demnach bei Schopenhauer als menschlicher Mangel an Freiheit hervor. Wenn Freiheit als Allmacht gedacht wird, ist der Mensch ihr gegenüber ohnmächtig. Die Erlösung von dieser Verfehlung bedeutet die Aufhebung der Ursache dieses Mangels, der Freiheit selbst als Causa sui, des Willens selbst. Wenn man diesen Ansatz geschichtsphilosophisch formuliert, ist es eine Antwort auf den modernen Freiheitsbegriff, auf das Paradigma der Causa sui. Der Eigenwille selbst, der als intelligibler Charakter frei angesetzt wurde, muss verneint werden, da er die Unfreiheit seiner Manifestation verschuldet. Man kann nicht ein anderer werden, man muss aufhören zu sein. Nur die Erkenntnis ist geblieben, der Wille ist verschwunden, sagt Schopenhauer zum Schluss der Welt als Wille und Vorstellung. Was am Ende bleibt, ist das freie Erkennen, die Heiterkeit, die mehrere Stile des Gemüts. Ein Ort, wo man den Kampf um die Freiheit aufgibt, als ob der Selbstmord der Freiheit die Erreichung desselben wäre. Das bringt die Erkenntnis jeweils mit. Das Leid und zugleich die Möglichkeit, in der Erkenntnis selbst das Leid zu überwinden. Und mit dem Leiden aufhörend, hört man auch zu bereuen. Was war zu bereuen? Die Taten, die dem eigenen Willen ungemäß waren, die naiven, selbstentfremdeten Taten. Kann man sie frei nennen? Nein, denn sie sind im Grunde auch Ausdruck und Vollzug des Willens und als solche ihm verschuldet. Kann man jedoch frei handeln, weil man nicht weiß, dass man eigentlich unfrei ist? Im Unwissen ist es möglich, dem eigenen Willen Zweck unwillentlich zu widersprechen und sich in diesem Sinne davon zu befreien. Die Ignoranz ist die unwillentliche Befreiung vom Gewollten, aber nicht vom Willensvollzug. Eine Art der Freiheit des Handelns, ohne frei zu sein. Es ist nicht die Befreiung, die in der völligen Verneinung des Wollens und des Handelns geschieht. Der rückblickende und weise Heilige sehnt sich vermutlich nach der damaligen Befreiung von sich selbst, der damaligen Selbstentfremdung, als er im Handeln, am Ort des Geschehens der Freiheit, durch die Verstellung des eigenen Willens eine Art von ignoranter Freiheit erfuhr. Nun, da er den Kampf um die Freiheit aufgegeben hat, fängt er womöglich an zu glauben, dass im Unwissen der Ort der Freiheit sei. Bedanke mich bei Ihnen.